freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Die Vergangenheit des letzten Jahres hat ja gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist und ich bin dem Herrn sehr dankbar. Und wir haben heute ein Thema, das an und für sich vor allem die Älteren doch sehr mitnimmt, was vor unseren Augen geschieht. Wie die westliche Welt zusammenbricht in dieser Endzeit, was wir von Kind auf an Werten, an Moral, an Kultur, aber auch an finanziellen Systemen gewöhnt waren, geht zu Bruch. Man könnte sagen, das westliche Abendland und in dem Fall das christliche Abendland in Anführungszeichen ist tot. Aber ich lese uns eine Bibelstelle aus Kolosser 1, Vers 13. Da sagt Paulus, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die Bibel beschreibt hier, was bei der Wiedergeburt, wenn ein Mensch gerettet wird, passiert, wenn er Vergebung der Sünden hat. Gleichzeitig sagt sie in 1. Korinther 12, Vers 13, wir alle, jeder Gläubige, jeder Wiedergeborene, wir alle sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Die Bibel sagt hier klar, wir sind dem Leib Christi hinzugefügt. Und die Konsequenz aus dieser Tatsache steht in Philipper 3, Vers 20, wo wiederum Paulus eindeutig mitteilt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und dann beschreibt er, wie der Leib dann eben in dieser Phase umgestaltet wird. Und hier steht bei dem Wort Bürgerrecht steht das griechische Wort Politeuma. Kommt unser Wort Politik her. Das heißt, damit teilt uns die Bibel eigentlich etwas mit. Sie sagt, ihr seid zwar hier auf dieser Erde, ihr seid normale Menschen, die hier ihren Mann stehen müssen im Alltag, aber eigentlich gehört ihr nicht zu dieser Welt. Da ist etwas passiert, unser Geist wurde wieder geboren und Paulus beschreibt es dann mit den Worten, dass wir in die himmlischen Örter, wörtlich steht dort überhimmlischen Örter, versetzt wurden. Das heißt, ein Teil von uns ist direkt mit der himmlischen Welt in Verbindung durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch den Herr Jesus, der Wohnung gemacht hat in uns, durch den Heiligen Geist und trotzdem sind wir hier auf dieser Welt. Wir müssen dieser Welt leben und das, was heute passiert, ist eigentlich dramatisch. Die westliche Welt bricht zusammen aus ganz einfachen Gründen. Sie hat die Gebote Gottes aufgegeben und verworfen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass das bürgerliche Gesetzbuch, das BGB, noch von preußischen Junkern teilweise zumindest begleitet wurde und man hatte damals noch das, was man Gottesfurcht nennt. Man hatte eine biblische Vorstellung von Recht, von Ordnung, von diesen Dingen und das ganze Erbrecht, das habe ich in meinem Beruf auf der Bank gelernt, das ganze Erbrecht in der deutschen Gesetzgebung ist nichts anderes wie basierend auf dem 3. Mose. Das ist ein letztendlich das mosaische Gesetz, so wie Gott es vorgegeben hatte, diese Blutslinien, alles vom Vererben her. Das heißt, man war orientiert an der Heiligen Schrift, man war orientiert an dem Göttlichen, aber jetzt passiert etwas Furchtbares. Dass die Menschen immer in der Sünde gelebt haben, weil der Mensch immer ein Sünder ist, das ist Tatsache. Aber jetzt passiert etwas, dass diese Sündhaftigkeit und die Loslösung vom lebendigen Gott, von der Heiligen Schrift, nicht nur im Land der Reformation in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Auch die frömmsten Völker wie Amerika, wo man früher sagte, dass jeder Sechste bekehrt war, das stimmt, sei dahingestellt. Alle diese Menschen, alle diese Völker, alle diese Leute, auch das öffentliche Leben, von der Gesetzgebung her, vor alle ihren Zielsetzungen, duldet plötzlich Sünde. Sie duldet das, was früher ein Gräuel war für die Menschen. Sie duldet das, was absolut verboten war. Sie duldet es nicht nur, sondern es wird offen mit diesen Sünden geprahlt in der Öffentlichkeit. Und die Bibel sagt relativ deutlich, Ich lese uns dazu eine Bibelstelle aus dem Alten Testament und vielleicht wird es dann klar, wo wir gelandet sind. Das hat nachher eine ziemlich starke Bedeutung für eine Studie, die ich vorstellen möchte. In Jesaja 3, Vers 9 heißt es: Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie, und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Gleichzeitig sagt aber Gott, nachdem er das rügt, sagt dem Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Nächster Vers, wehe den Gottlosen. Also die Bibel sagt, eines der Schlimmsten, was es überhaupt gibt in dieser Entwicklung, ist, dass man sich seiner Sünde offen rühmt. Heute wird jede Perversion, jede Abartigkeit auf dem sexuellen Gebiet, jede Sünde, die Gott verboten hat, wird heute von führenden Leuten offen ausgesprochen. Früher haben sie es wenigstens noch heimlich getan. Heute wird es offen überall propagiert. Man brüstet sich mit und der Gesetzgeber schützt sogar diese Dinge. Und das Entsetzliche ist, dass die Bibel sagt, es ist genau das, was Sodom und Gomorra ausgezeichnet hat. Und wie Sodom und Gomorra geendet ist, das wissen wir. Man prahlt mit diesen sexuellen Dingen, Abartigkeiten, wo der Römerbrief sagt, ist ein Zeichen, dass Gott jemand dahin gegeben hat, Gleichgeschlechtlichkeit und solche Dinge. Aber gleichzeitig wird die Ehe vollkommen preisgegeben, wird verworfen. Man hat fast den Eindruck, man ist unnormal, wenn man für die Ehe ist. Parallel dazu passiert etwas, das völlig verrückt ist. Vor vielleicht 20, 30 Jahren hätte man noch jemand für nicht zurechnungsfähig erklärt, wenn er gesagt hätte, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Es wird heute alles ganz einfach und deutlich von den Medien propagiert, wird von der Gesetzgebung teilweise geschützt. Und Vorreiter dieser ganzen negativen Entwicklung ist unter anderem die europäische Entwicklung. Und zumindest die Leute im Altertum, als die Bibel lasen, als sie verfasst wurde, man geht davon aus, dass der letzte Teil 95 nach Christus fertig war, die Offenbarung, die haben gewusst, wer das Weib auf dem Tier ist. Die haben gewusst, dass das die Europa ist. Also hier siehst du, wie sich etwas zusammenbraut von ungeheurem Ausmaß. Ich habe mir früher als jung Bekehrter, habe ich mir schon die Endzeit vorgestellt, dass es solche Dimensionen annehmen würde, dass die Sünde und der Abfall von Gott und das Antichristliche nicht über einzelne Leute kommt, sondern über die Masse der Gesetzgeber auf der ganzen Welt. Und natürlich kehrt da dazu die Verseuchung mit diesen Dingen durch die Medien. Und wir haben hier etwas, wo alles, was Gott verboten hat, alles, was Gott geoffenbart hat, Schöpfung, du wirst heute für nicht normal erklärt, wenn du glaubst, dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. geruht hat, wobei es für mich überhaupt keine Frage ist. Ich habe mich mit der Wissenschaft und diesen Dingen befasst. Ich weiß, dass zum Beispiel ein DNS-Molekül, wem das was sagt, wenn ich unendlich Energie zuführe, ein Prozess, der Jahrmillionen dauert, eine Sekunde ablaufen kann. Solche Dinge. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe mich nur mit Erstaunen festgestellt, dass das alles relativ ist und dass man immer zwei Seiten hat. Und der Mensch entscheidet sich dann letztendlich für die Gottlosigkeit, für das Teuflische. Und da gehört natürlich dazu Tötung der Kinder. Abtreibung ist der Normalzustand, mein Bauch gehört mir. Und ich kann euch nur eines versichern aus der Geschichte, wer die Kinder tötet, tötet irgendwann auch die Alten. Der tötet irgendwann auch die Behinderten. Mhm. Wer mal anfängt, das Leben nicht mehr zu achten, der geht über jede Grenze drüber. Gleichzeitig parallel dazu ein Aufbruch des Okkultismus und der Zauberei und des Okkultismus auch in der Gesundheit, im Gesundheitswesen, ohne vorstellbare Vergleichsparallele jemals. Früher haben wir die östlichen Völker missioniert, jetzt schicken sie uns ihre Gurus. Geht doch heute in eine physiotherapeutische Praxis, ich habe ja immer wieder von meinen Skiunfällen her und jetzt mit meinem Kreuz mit diesen Leuten zu tun. Wo du hinguckst, siehst du Yin und Yang, das alte chinesische Religionssystem, Mikrokosmos, Makrokosmos, das in Gleichklang zu bringen, durch Akupunktur, Akupressur, das ist eine okkulte Praxis, ist. Und wenn du Ärzte darauf ansprichst, kriegst du so eine Antwort, naja, die Leute wollen das heute und das bringt ja Geld. Ich habe so eine junge Dame angesprochen, so eine Therapie. Sie sagte wörtlich zu mir, ja, Sie müssen halt dran glauben. Da habe ich gesagt, und die hat selber nicht dran geglaubt. Das heißt, du hast hier einen Einbruch des Okkultismus. Und es ist alles gar nicht mehr schlimm. Und was natürlich dazugehört, ist der Betrug. Lüge. Du kannst heute sehen, also ich hatte Zeiten, da habe ich 15 verschiedene Zeitungen mir angeguckt. Ich habe daheim eine Liste, wo jede Zeitung politisch steht. Wenn ich angucke, was uns die Presse liefert und was sie uns nicht liefert, da bin ich baff erstaunt. Da passieren zum Beispiel Morddrohungen, also dass wir uns richtig verstehen, ich bin kein Freund des Papstes, aber da passieren offene Morddrohungen aus der Türkei gegen den Papst, wo es heißt, eine Kugel kostet 12 Cent und so wie der frühere Attentäter Akça war, so haben wir noch genügend, um dir die zu schicken, als er damals für den Völkermord an die Armenier Stellung bezog. Dann ist es interessant, wie zum Beispiel in Albstadt in unserer Südwestpresse kein Ton kommt, gar nichts. In manchen Zeitungen hast du das ausführlich dargestellt, in manchen nicht. Das heißt, du wirst manipuliert. Die Leute sind ja so dumm, dass sie glauben, Entschuldigung der Ausdruck, aber es ist so, dass sie tatsächlich glauben, was in der Zeitung, was im Fernseher, was in den Nachrichten, was da kommt. Die glauben das. Die glauben das allen Ernstes. Ohne zu wissen, dass es nur eine einzige Quelle der Wahrheit gibt in diesem Universum. Psalm 119, 116, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, die Heilige Schrift. Alles andere ist in der Gefahr von der Lüge, vom Teufel, der Vater der Lüge, missbraucht zu werden. Jetzt kommt halt das Problem, wir haben den Zeitgeist. Und das, was Zeitgeist ist, ist das, was über den ganzen Erdball durch die Medien blitzartig verbreitet wird. Zur Zeit Hudson Taylors ging eine Nachricht von China nach England oder nach Deutschland 4 Monate, so lang fuhr ein Schiff. Heute hast du das im Bruchteil von Sekunden. Aber du hast nicht nur die Nachrichten, du hast auch den Schmutz und den Dreck dieser Welt im Bruchteil von Sekunden über die Köpfe der Leute hinweg geschickt, in die Herzen der Menschheit, die offen ist für diese Dinge. Die Menschheit wird systematisch vom Teufel verseucht und da kommt dieser Zusammenbruch her. Epheser 6, Vers 12, das sind diese Finsternismächte, die in der Transzendenz sind. Es gibt ja, wenn ich die Bibel richtig verstehe, 3 Himmel. Lufthimmel, der transzendente Himmel, wo die Finsternismächte sind, der 3. Himmel, wo auch der Thronsaal Gottes ist, und dann noch das Überhimmlische, diese Lichtswelt, 1. Timotheus 6, wo nur der Vater im Himmel ist und wo der Herr Jesus jetzt zu seiner Rechten ist. Aber in diesem Lufthimmel, dort wird das alles manipuliert und je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr werden wir von diesen Dingen bedrängt. Man kann es nicht anders sagen. Wisst ihr, in 2. Timotheus 3,1 beschreibt die Bibel einen Typus von Menschen, der in der Endzeit geboren wird. Und dieser Endzeitmensch, der ist furchtbar. Und dieser Endzeitmensch wird heute durch die Medien systematisch produziert. Wenn du heute die Kinder siehst, die können mit diesem Zeug besser umgehen wie so alte Leute wie ich. Die haben das Smartphone, das ist ein voller Internetzugang mit jedem Dreck. Und ich habe da gestaunt, ich habe es fast bewundert, die können mit dir reden und gleichzeitig mit der linken Hand schreiben sie Nachrichten an andere. Die vertippen sich nicht einmal. Ich habe gesagt, wie macht ihr das? Aber selbst die Kinder mit 8 Jahren haben diesen Dreck. Und wenn du die Eltern fragst, warum gebt ihr den Kindern das? Sonst sind sie Außenseiter in der Schule. Und das ist das große Problem. Man merkt nicht, wie man sich selber dem Henker zuführt, systematisch. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das Christentum ist ja noch da, aber das ist genau der Irrtum. Das Christentum geht parallel dazu in den Abfall. Wisst ihr, wenn ein EKD-Vorsitzender öffentlich hinsteht und sagt, das Evangelium ist nicht mehr exklusiv, das gab es noch nie, selbst in der modernen Theologie, dass man sagt, ist nicht mehr exklusiv. Wenn der Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als zu ihm, das ist das exklusiv, dann ist, man muss einfach konsequent sein, jede andere Religion vom Teufel. Ist klar? Jede. Und diese Dinge, geistlich, die zementieren sich. Wenn du in Zukunft sagst, Jesus allein, kriegst du ein Problem. Das heißt, dieser Zeitgeist und diese Gesetzgeber, die von diesen Finsternismächten alle beeinflusst werden, die fangen jetzt an, ein Bollwerk gegen das Evangelium und gegen die Gläubigen aufzubauen. Das ist dieser Abfall dieser westlichen Welt. Darum habe ich gesagt, das christliche Abendland ist tot, mausetot. Gibt es nicht mehr. Wisst ihr, ich habe mich jetzt mit den Armeniern beschäftigt. Ich war schockiert, wie Deutschland die Hand gereicht hat, um 1,8 Millionen eines christlichen Volkes. Dabei war natürlich 75% eher orthodox, 25% bekehrt, teilweise durch die amerikanischen Missionare, dieses Volk in den Tod zu senden. Und heute haben wir nicht einmal mehr den Mut, es offen zuzugeben. Katastrophe. Das Christentum befindet sich nicht nur im Abfall, systematisch. Ich habe jetzt wieder gelesen in der Idea Spektrum vom Vorsitzenden der EKD, vom Neuen, der mit dem Doppelnamen. Er sagt relativ einfach, es gibt keine Hölle. Es gibt keine Hölle, Entschuldigung. Was hat dann der Jesus gesagt? Wenn er sagt, reiß dir lieber das Auge aus oder deinen Arm ab, so, weil das ist harmlos im Vergleich zu dem, was auf dich wartet, weil es nämlich keine Hölle gibt. Weil da wagt ja keiner mehr zu reden, man will ja nur noch den Menschen die Streicheleinheiten verpassen. Die christlichen Kreise sind inzwischen die besten Veranstalter. Ich habe jetzt wieder eine Einladung gekriegt zum großen Kongress. Oder sie wurde nur in der Zeitschrift abgedruckt. Wunderbar. Abends kommt Gala-Dinner. Gleichzeitig ist die Spendequittung dabei und die Überweisung. Soll ich jetzt spenden, dass die Leute ihr Gala-Dinner machen? Gell? Da muss ich dann sagen, da hört es bei mir auf. Ihr sollt kein Gala-Diner machen. Ich habe nichts dagegen, dass man isst, aber wenn man dann ausdrücklich nur Gala-Diner erkündigt, stundenlang, dann könnt ihr ja normales Abendessen machen und könnt ihr 3 Stunden auf die Knie gehen zum Beten. Das wäre normal. Ich kenne sogar die Brüder, die da mitmachen. Ich verstehe das nicht. Wisst ihr, die Christenheit ist immer Wahn, dass sie die Leute bedienen will. Und das ist der Untergang, der absolute Untergang. Und jetzt kommt natürlich das Nächste. Ihr glaubt doch nicht, dass diese anderen Leute sich missionieren lassen oder dass die nur Ehrfurcht haben vor diesem Christentum, was sie hier im Westen sehen. Die schütteln den Kopf. Zu Recht. Und dann kommt natürlich das Heftigste. Das Zentrum des Evangeliums ist nicht Nächstenliebe. Das Zentrum des Evangeliums ist nicht ein Lebensstil. Das Zentrum des Evangeliums sind nicht die 10 Gebote. Sondern das Zentrum des Evangeliums ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der ans Kreuz vor Golgatha geht. Der Fluch der Sünde trägt für die gesamte Menschheit die Strafe für alle Sünde und sein kostbares und teures Blut. Er, der von Sünde nichts wusste, der mit Gott dem Vater völlig wesensgleich ist in seiner Gottheit, aber trotzdem ein normaler Mensch wie wir, ist das Geheimnis, am Kreuz vor Golgatha unter furchtbarer Qual diesen Fluch der Sünde auslöscht, sein Blut vergießt, ins Totenreich geht, der Teufel entwaffnet, aufersteht, ins himmlische Heiligtum geht und sein Blut auf den Sühnedeckel sprengt und damit die vollkommene Erlösung schafft, die dann am Pfingsten durch den Heiligen Geist ausgegossen wird. Wisst ihr, dieses Zentrum der Erlösung, das ist weg. Ich kriege viele Zeitschriften. Ich werde wohl oder übel in nächster Zeit wieder zum Kuvert greifen müssen und viele abbestellen, weil es sinnlos ist. Ich sage, um was dreht ihr euch eigentlich? Menge hat es noch gewusst, in seiner Bibel steht vorne drin, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jesus wird geleugnet, die Jungfrauengeburt wird geleugnet, es wird alles geleugnet, was man sich vorstellen kann. Und die Sünde wird zum Normalzustand. Luther hatte in Sprüche 14, 34 übersetzt, die Sünde ist der Leute verderben. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, wo ich einfach den Menschen und auch den Gläubigen sagen muss, seid vorsichtig. Das hat Konsequenzen, endzeitlich, auch für uns und für die ganze Menschheit. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe, da steht im Griechischen Gamos, das ist die Hochzeit. Das heißt, die Ehe als formeller Akt, darum steht das andere Wort da, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Wisst ihr das, dass man die Ehe verwirft, dass man die Hurerei zum Normalzustand erhebt, dass auch die Gläubigen ihre jungen Leute nicht mehr wehren und ihnen sagt, wenn ihr zusammenlebt wie Mann und Frau ohne Trauschein, das ist Hurerei und das Gericht Gottes ist über eurem Hals. Das ist mit das Schlimmste vom Abfall und das muss uns das klar sein. Je mehr wir Gott mit dem reizen, braut sich der Zorn Gottes über dieser westlichen Welt und nicht nur die westliche, aber der Rest, aber vor allem auch über diesen früher christlichen Nationen zusammen, unter anderem auch, indem das Gericht auch über die gläubigen Kreise geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bibel sagt, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Jesaja 10,4 sagt, Gott wird jede Ungerechtigkeit richten. Im Gegensatz zu Gott, der nichts vergisst, vergessen wir oft diese Dinge. Wir vergessen sie. Gott vergisst die nicht. Jetzt kommt halt das Problem aus Römer 1, Vers 18. Da sagt die Bibel, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Dann erklärt er das. Jetzt kommt das, was eigentlich für mich das Dramatische ist, ab Vers 24. Darum, wenn sie das tun, wenn sie Gott nicht wollen, hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihres Herzens. Zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Stöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch, jetzt kommt das zweite Mal, dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander im Brand in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selber empfangen. Und jetzt heißt es, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, das dritte Mal, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Wisst ihr, da sagt die Bibel ganz klar, da ist doch mir das völlig egal, was irgendein Theologe sagt. Da ist mir das doch völlig egal, was ein Gesetzgeber sagt. Da ist mir das völlig egal, was die Menschen sagen. Die Bibel sagt, alle diese Dinge sind Sünde vor Gott und er wird sie richten. Er wird sie richten. Ich habe zu meiner Kollegin schon gesagt, wenn ihr in Hurerei lebt, dann dürft ihr euch nicht beschweren, wenn auf Deutschland Atombomben fallen. Die habt ihr ausgelöst. Na, aber ich wirst du für verrückt erklärt. Das ist schon 20 Jahre her, aber du merkst, die Leute, ein bisschen nachdenklich wurden sie dann doch. Und jetzt erklärt er, dann entsteht ein Mensch, der ist voll Ungerechtigkeit, Unzucht, da steht Pornoia, Pornografie, also damit meint der Grieche alle unerlaubte Sexualität, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos. Bei dem lieblos steht Astorgos, das heißt ohne natürliche familiäre Liebe, man lässt die Kinder laufen. Unversöhnlich, unbarmherzig. Und jetzt sagt er klipp und klar, eigentlich wissen Sie es, der, wo das tut, ist des Todes würdig. Das heißt, über unserem Haupt schwebt das Gericht Gottes und das Todesurteil. Wisst ihr, jetzt die westliche Welt in ihrer Dummheit und ihrer Frechheit tut, wie wenn alles wunderbar und alles schön war und hört noch auf diese Leute, die uns als falsche Propheten, egal ob es im christlichen oder anderen Lager, diesen ganzen Dreck versuchen zu verkaufen. Und jetzt kommen wir zu uns, die zur anderen Welt gehören. Wenn die Welt draußen hier in die Falle geht, aber es kann doch nicht sein, dass Leute, die sagen, sie sind gläubig, in diese Falle gehen. Wir haben das Wort der Wahrheit, wir haben die Heilige Schrift, wir haben von Gott beauftragte Verkündiger, wir haben letztendlich die Wirkung des Leibes Christi und der Herr warnt uns, der Herr gibt uns hier glasklare Anweisungen. Und wer wissen will, wie Gott handelt, der soll Amos 1 lesen, ab Vers 3, dort beschreibt die Bibel, wie Gott laufend Gericht über die Sünder der Völker ausübt. Das heißt, Gott ist die ganze Zeit dabei, Sünder zu strafen. Warum denkt ihr, warum manche Katastrophe passiert? Warum meint ihr, warum es AIDS gibt? Das darfst du heute ja nicht mehr sagen, ich sage es aber trotzdem. Das ist nichts anderes als die Gerichtsbarkeit Gottes und das Gericht über Hurerei, sonst gar nichts. Ob das dann von Menschen selber inszeniert wurde, spielt gar keine Rolle. Das Gericht Gottes über dieses Zeugs. Hesekiel 16, 49, ich sage euch ganz ehrlich, diese Bibelstelle, die hat mir schon Bauchweh bereitet für mein eigenes Leben. Ich bin der Letzte, der nach Not schreit oder nach Elend oder nach Verfolgung. Ich denke, wir müssen dankbar sein, dass Gott uns noch so davonkommen lässt bis zur heutigen Stunde. Aber da steht etwas ganz Erschreckendes. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodoms. Hesekiel 16, 49. Die Sünde Sodoms. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurden ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nicht oder nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Und jetzt kommen wir Parallele zu Römer 1. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Gibt sie dahin. Wisst ihr, wir haben genügend Lebensmittel, wir haben genügend Ressourcen, wir haben genügend Bestände. Es müsste kein Mensch auf dieser Welt Hunger leiden oder Not. Und trotzdem haben wir teilweise furchtbare Zustände auf dieser Welt. Das ist genau Sodom und Gomorra. Und Gott sagt klipp und klar, Sodom hat zwei Merkmale. Wohlstand, der die andere krepieren lässt, und gleichzeitig brüsten und praktisch sich dessen noch rühmen, was man für Gräuelsünde begeht, und das nur öffentlich. Wenn du das siehst, dann wird es mir anders. Es gibt eine Studie, wer will, kann man sich besorgen. Ist also kein großes Problem. Das ist eine Studie von einem Mann, der war ein Ethnologe und Anthropologe an der Universität in Cambridge, also ein Engländer. Und der hat eine Studie geschrieben, die hieß Sex and Culture, also Sexualität und Kultur. Und er ist hingegangen und hat Folgendes gemacht, das war 1935 bereits. Er hat 80 Kulturkreise untersucht. Unter anderem Kulturkreise, die hochstehend waren. Die Römer, die Griechen. Aber er hat auch Kulturkreise untersucht, der primitivste animistischen Völker, also die Steine anbeten und so Zeugs. Er hat 80 Kulturkreise untersucht und er war kein Gläubiger, sondern er hat es wissenschaftlich untersucht. Und er hat festgestellt, wenn die Völker bestimmte Sünde begehen und diese Sünde sich im Volkskörper festsetzen, und vor allem war ein Merkmal, wenn diese Sünde öffentlich wird, das heißt, wenn man sich dieser Sünde brüstet, wenn man mit denen angibt und sie nach außen hin zeigt, war es in der Regel die letzte Generation dieser Kultur, bevor sie Gott gerichtet hat. Er sagt, es gibt Ausnahmen, wo es mal zwei oder drei Generationen waren, aber in der Regel hat dann das Gericht Gottes eingesetzt. Als ich die Studie las, dann wurde es mir anders. Ich sagte, wir leben in einer Zeit, wo das alles passiert, vor unseren Augen. Und trotzdem leben auch die Gläubigen, wie wenn keine Endzeit wäre, wie wenn alles normal wäre und wie wenn das alles locker, flockig, darf ich es mal so sagen, so weitergehen würde. Wird aber nicht. Ist euch klar, dass der deutsche Staat das Amt für Katastrophenschutz schon lange Pläne eingestellt hat, was man tun soll, wenn es passiert? Der deutsche Staat wird sagen können, er hat das gewusst, man hat es veröffentlicht. Wer weiß das? Wenn ich Hunderte frage, von denen Hunderte vielleicht einer. Da steht klipp und klar drin, was du tun musst. In unserer Mitte auch einer. Das ist interessant. Lothar hat zwei. Und es ist interessant zum Beispiel, dass die klipp und klar sagen, wenn hier irgendwas passiert, dann hast du eine Versorgungsnot, dann ist der Wohlstand innerhalb von kurzer Zeit weg. Dann musst du gucken, wie du da zur Rente kommst. Ich sage dir klipp und klar, was du für einen Rucksack packen musst zum Fliehen. Steht da alles drin. Da steht drin, was du für Mittel nehmen sollst, um dein Wasser zu entgiften. Da steht drin, was du für Reserve anlegen musst. Ja, warum denn, wenn alles so wunderbar ist und wir nie mehr einen Krieg kriegen? Und wenn wir, wie manche Kreise sagen, entrückt werden, bevor das Gerichtste passiert? Ich sage es immer ganz hart. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Ich möchte nicht den Stab brechen über diese Lehren. Aber ich habe Angst um diese Geschwister, wenn es mal richtig losgeht. Wenn die glauben, dass ihnen gar nichts passiert, und dann glauben sie noch, sei unverlierbar, es kann ihnen sowieso nichts passieren. Wenn das mal richtig losgeht, dann habe ich ernstliche Sorge um diese Leute. Warum? Ich habe die Biografie von Watchman Nee gelesen, nicht nur einmal. Ich bin jetzt zur Zeit dabei, sie wieder mit meiner Frau zu lesen. Watchman Nee, die Leute waren nicht vorbereitet, obwohl alle Zeichen darauf hingedeutet haben, als die kommunistische Walze über sie drüber ging. Und da muss ich mal gucken, was mit den Gläubigen passiert ist. Und davor graut es mir. Das heißt, Wenn wir heute das Thema haben von diesem Zusammenbruch, dann muss uns klar sein, dass wir letztendlich geistlich uns auf diese Dinge vorbereiten müssen. Und wenn selbst die Wissenschaft wie ein Unwin das feststellt, dass dann das irgendwo untergeht, ich sage es ist Gericht Gottes, nicht nur untergehe, dann muss uns klar sein, die Bibel sagt auch eindeutig, was sind die Sünder der Endzeit. Und das sind genau die Dinge, die heute passieren, die wir in unserer Zeitung aufschlagen. Offenbarung 9, Abvers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Also ganz klar, Okkultismus, Götzendienst, Mord, es werden mehr Kinder im Leib abgetrieben, als in den Weltkriegen gestorben sind. Zauberei, das steht im griechischen Pharmakeia, also praktisch jede Form der Zauberei, auch Drogen. Und Unzucht, Pornoia, Pornografie, das heißt jede verbotene Form von Sexualität und Dieberei, Betrug an jeder Ecke. So ist der Endzeitmensch. Jetzt komm du mal und sagst was dagegen. Meine Frau ist zum Beispiel, ich habe es ja schon mal erzählt, ist da relativ pingelig. Sie guckt im Supermarkt ihren Zettel an. Da bin ich leider nicht so. Ich sage immer, wenn es sein soll, soll es deren Vorteil haben oder ich gehe halt. Aber sie guckt den Zettel durch, ob irgendwas nicht stimmt. Und wenn sie 2 Cent praktisch zu viel rausbekommen hat, dann geht sie rein und sagt, hier ihre 2 Cent. Du wirst heute dumm anguckt, wenn du ehrlich bist. Das ist Fakt. Ich habe schon Finanzbeamten zum hochroten Kopf verholfen, als ich ihm sagte, dass ich nicht bereit bin zu betrügen. Er hat mich aufgefordert, ich soll betrügen. Da können Sie 600 reinschreiben. Ich sage, ich habe 120. Das ist egal, wir kontrollieren es nicht. Schreiben Sie 600 rein. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich lüge nicht. Das ist halt der Unterschied. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Wenn ich wirklich zu dieser anderen Welt gehöre, nämlich zu der himmlischen Welt, dann gelten für mich die himmlischen Regeln und die himmlischen Gebote. Und dann ist es völlig egal, was der Zeitgeist macht. Das heißt, ich bin dann wie ein Fels in der Brandung unerschütterlich. Ein Gläubiger lügt nicht, ein Gläubiger betrügt nicht, ein Gläubiger ist kein Hurer, ein Gläubiger ist kein Ehebrecher, ein Gläubiger ist kein Lästerer, ein Gläubiger lebt nicht sein eigenes Leben, sondern er lebt dem Herrn Jesus, der ihn erlöst hat. Das ist der Normalfall. Das heißt, wir Gläubige, wir haben nie die Ausrede, es ist ja alles so. Aber die anderen Kreise sind alle so. Ich und du, wir stehen ganz allein vor Gott in Christus, haben uns zu verantworten. Und für uns gilt die Regel der anderen Welt und nicht die von dieser abgefallenen Welt. Und wenn das bedeuten wird, dass wir letztendlich in den Tod gehen müssen, wegen dem, dann müssen wir halt in den Tod gehen. Das war für die Gläubigen der erste Zeit, der Jünger war das klar. Übrigens interessant war für mich von den Armeniern, trotzdem, dass viele Orthodoxe waren, man hat ihnen angeboten, wenn sie zum Islam konvertieren, dann kommen sie davon. Und man hat die ja so bestialisch ermordet, dass ich es nicht über mein Gewissen bringe, euch zu beschreiben, wie die Frauen und die Kinder und das, wie die alle geschändet haben. Aber da ist ein entscheidender Punkt. So gut wie niemand, eine ganz geringe Zahl, ist zum Islam konvertiert. Sie hatte den Mut, zum Evangelium zu stehen. Und das hat mich doch erschüttert. Johannes 3,36 sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Da steht immer präsens aktiv, wer dauernd an den Sohn Gottes glaubt. Nicht einmal eine praktische Haltung, die bleibt, bis ich sterbe. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, da steht im Griechischen das Wort für weigern zu glauben, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Müssen die Leute sagen, der Zorn Gottes ist auf euch. Das ist nur noch eine Gnade Gottes, dass die Gerichte nicht ausgelöst sind. Das ist nur noch eine Gnade Gottes, dass die Atombombe nicht fallen. Das ist nur noch eine Gnade Gottes, dass nicht Mord und Totschlag offen ausbricht überall, dass die Seuche ausbrechen, dass die Krankheit ausbrechen. Das ist reine Gnade. Ihr kennt ja Sacharja, wo die Bibel beschreibt, im letzten Krieg, Harmageddon. Wie den Leute bei lebendigem Leib, solange sie auf die Füße stehen, die Augen rausfoulen. Chemische Waffen. Konnte man sich früher nicht vorstellen, heute kein Problem. Das ist wie die biblische Prophetie, hat das alle schon Jahrhunderte oder Tausende vorher gewusst. Denn jetzt kommt halt Lukas 21, 24 und das muss uns klar sein, hier leben wir. Aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Wisst ihr, von daher bin ich ein Außenseiter. Ich werde immer ein Außenseiter sein. Weil wenn ich und du, wenn wir zwei nicht den Mut haben, in dieser Welt Außenseiter zu sein, wisst ihr, diese Jesus-Leute, und darf ich jetzt mal was sagen, Entschuldigung, ich will niemand zu nahe treten. Aber als ich zum Glauben kam, war es Normalste von der Welt, dass man sich hinten aufs Auto einen riesen Aufkleber drauf macht, wo der Name Jesus draufsteht. Guck doch heute mal an, geh vor eine Versammlung, wo viele Gläubige sind, guck dir die Autos an. Sind alle wunderbar geputzt und poliert. Aber es ist kein Aufpepper mehr drauf. Das ist was passiert. Das ist was in den Köpfen der Gläubigen passiert. Lukas 21 sagt, ab Vers 24, Israel wird weggeführt werden, gefangen unter alle Heiden. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt werden. Und dann sagt die Bibel, dann wird eine Zeit kommen, nach dieser Zeit, wo praktisch die Heidevölker ratlos sind und das Völkermeer rast und tobt, ist heute. Man hat doch gesagt, nie mehr ein Krieg. Wisst ihr, wie nah wir mit der Ukraine-Krise im Weltkrieg waren? Da hat noch ein Haar dazwischen gepasst und es ist noch nicht sicher, dass der nicht ausgelöst wird. Jeder soll seiner eigenen Meinung gewiss sein. Also ich persönlich glaube von der Prophetie, dass vor der sichtbaren und vor der richtigen Wiederkunft Jesu auch für die Gläubigen mindestens zwei Weltkriege geschehen. Da kann man jetzt drüber streiten. Aber wir sitzen hier auf einem Pulverfass. Und was ganz wichtig ist, er sagt, wenn Jerusalem zurückerobert wird, endet die Zeit der Heiden. Nun ist Jerusalem zurückerobert, aber sie haben ja leider im Erflug von Gutartigkeit den Tempelberg zurückgegeben. Insofern ist noch nicht ganz, aber wir sind dran. Und jetzt ist das 1967 geschehen. 1966, 1967, 1968, jüdische Jahr hat die andere Zählung wie wir, ein anderer Beginn. In dieser Periode von diesen rund 3 Jahren, als Jerusalem zurückerobert wurde, ist fast alles passiert, was heute die Endzeit ausmacht. Ich sage es mal so, wie bei ihrer Krankheit war das ein entscheidender Schub. Und zwar erstens ist der Staat Israel gegründet worden, ein Zeichen der Endzeit. Natürlich wissen wir, das ist jetzt ein Wort an die Israel-Freunde. Wir wissen, dass Israel das auserwählte Volk ist. Aber wir wissen auch von der Bibel, Hesekiel 21, Vers 30, dass der Antichrist aus Israel kommt. Wird ein Jude sein. Wir wissen, dass 2/3 des Volkes Israel sterben wird in den Endzeitkriegen. Wir wissen, dass nur das Drittel sich bekehrt bei der sichtbaren Wiederkunft, wenn der Jesus auf der Ölberg wiederkommt, das übrig bleibt. Also da müssen wir schön einordnen. Aber dann kommt diese Rückeroberung und dann sieht man plötzlich Dinge. Da wurde übrigens in der Zeit der erste Satellit hochgeschossen. Wisst ihr, was das für eine Bedeutung hat? Der erste Nachrichtensatellit. Ihr hättet heute kein Internet, ihr hättet heute keine Smartphones, keine Handys, ihr hättet das ganze Zeug alle gar nicht, wenn dort nicht der Satellit hochgeschossen wurde. Dort wurde die Endzeit vorbereitet, eingeleitet. Dann wurde die Satanskirche unter Anton LaVey gegründet. Muss ich mal vorstellen. Dann entstand die Rockmusik. Und die Rockmusiker, auch die Leute, da war ich, das war meine Jugend, die waren fast alle Okkultisten. Da gibt es ein berühmtes Cover von den Beatles, Sgt. Pepper's Heart Club Band, egal was das jetzt heißt. Da war der größte Okkultist aller Zeiten, der Aleister Crowley, drauf. Das ist ein Mann, der Expeditionen mitgemacht hat in Himalaya und dann mit gezogenem Revolver auf die Expeditionsteilnehmer zuging. War ein Satanist. Und dann kam der Einbruch des Okkulten ins Leben der Gläubigen über diese Musikrichtung und den Lebensstil dieser Leute. Janis Joplin hat sich bei lebendigem Leib im Drogenrausch mit der Rasierklinge zerschnitten vom Spiegel. Da muss man sagen, Entschuldigung, was sind das für Kräfte? Heute gibt es christliche Rockmusik, da muss ich sagen, Entschuldigung, habt ihr nichts gelernt, wo das herkommt. Unmoral wurde richtig eingeführt, unter anderem Mary Grant, wer das ein bisschen älter ist, weiß, der hat den Minirock eingeführt. Da kam plötzlich die Unmoral, das war plötzlich alles normal. Und da kam die Studentenunruhe, die Rebellion, die 68er-Generation, die ja nicht ihre Revolution durchbrachte und dann sagte, wir werdet euch anders revolutionieren. Sie haben mit dem gedroht. Sie haben gesagt, wir unterwandern alle führenden Positionen. Ist geschehen. Ich kann euch aufzeigen, die sind alles 68er, sind alles die Leute, die heute uns das Gottlose diktieren. Und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Ich möchte jetzt gar nicht davon dem, was in Amerika läuft, dem ergeblich frommen Volk, was hier die Präsidentin, was hier hinter der Kulisse ist. Wenn man ein bisschen Ahnung von denen hat. Das heißt, durch die Studentenunruhe wurde die Rebellion und der Ungehorsam gegen die Obrigkeit, wo Gott sagt, du sollst der Obrigkeit untertan sein. Und wo sagt er das denn? Das sagt er zu einer Zeit, durch der Paulus, als Nero Kaiser war. Entschuldigung. Nero, das Monster, war damals Kaiser. Und dann sagt Gott zu der Zeit, jede Obrigkeit ist vor Gott. Aber das Monster nehme ich als Gericht über Volk. Ich bin heute tief überzeugt, bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, weil das Deutsche Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm II., möchte ausdrücklich sagen, nicht unter Bismarck, hätte es das nicht gegeben, sich an diesen Völkermorden beteiligt hat, sich im Islam ausgeliefert hat. Kaiser Wilhelm sagte, er ist der Schutzherr der 300 Millionen Moslems, sagt er öffentlich. Und weil sie hier mitgemacht haben, die Armenier auszurotten, bin ich heute überzeugt, haben sie Hitler bekommen. Das sind Zusammenhänge, wird die Ewigkeit zeigen. Wahrscheinlich erkennen wir nicht einmal 10% von dem, was hier passiert ist. Ab 67, vor allem das Jahr 1970, ein zentrales Jahr, war die Einführung gottloser Gesetze. In Deutschland wurde zum Beispiel der Paragraph, wenn ich es richtig weiß, war das 70. Nagel mich nicht aufs Jahr genau fest, aber ab 70 begann es. Da wurde Paragraph abgeschafft über Gotteslästerung. Dann wurde abgeschafft der Kuppelei-Paragraph, wenn du früher Pärchen, unverheiratet zusammen hast leben lassen, wirst du bestraft. Kuppelei-Paragraph, alles abgeschafft. Da hat man dann die göttlichen Gesetze und die göttlichen Regeln ausgelöscht per Gesetz. Und jetzt kommt plötzlich eine Drogenszene als fester Bestandteil der westlichen Kultur. Albstadt-Tailfingen ist ein popeliges Dorf. Sagen mir die Jungen, ist einer der Zentren der Drogenkultur im südlichen Westen. Sage ich, bitte, Albstadt, hier, ja. Also die Eltern und die Alten, wir merken das alles gar nicht. Und dann kam natürlich der Aufbruch der charismatischen Bewegung. 1960, Amerika, presbyterianischer Prediger, brachte sie. Und dann in Duquesne, in der Universität in USA, kam die katholisch-charismatische Bewegung. Und plötzlich spielt die Bibel keine Rolle mehr und spielt auch diese ganze biblische Regel keine Rolle mehr, sondern Hauptsache, du konntest dich auf mystische Erlebnisse vereinigen. Und plötzlich haben wir uns verkauft, ja, Jesuiten sind jetzt mit dem Heiligen Geist getauft worden, redet in Zunge, das sind jetzt eure Brüder. Entschuldigung, habt ihr jemals den Schwur der Jesuiten gelesen, was das bedeutet? Er hat geschworen, dass er nicht Gott dient, sondern dem Papst. Und er hat geschworen, dass er den Protestantismus auslöscht. Wenn so ein Mensch wirklich bekehrt wird oder sich bekehrt, dann muss er aufhören, Jesuit zu sein. Wisst ihr, lasst euch ja nicht anlügen von diesen halbfrommen Leuten. Das ist alles bloß Blendwerk, um uns in die Falle zu locken. Und natürlich kam mit dieser Bewegung plötzlich Zeichen Wunder. Da kommen immer wieder auch Leute aus dem russlanddeutschen Bereich, die sagen zu mir, und da hat er einen Tod auferweckt. Und sage, und? Ist doch kein Beweis. Tod auferwecken, was ist das für ein Beweis? Ah, weißt du nie, ob der scheintot war, aber wirklich tot war? Du hast überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Zum Zweiten, nicht Zeichen und Wunder sind unsere Richtlinie, sondern das Wort Gottes. Wir gehen nicht nach Zeichen und Wunder, sondern nach dem Wort Gottes. Weil wir wissen, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dass Terra, Dynamis und Semaion in der Mehrzahl Zeichen, Wunder und Kräfte, das ist genau das Gleiche, was für die Zeichen der Apostel genannt wird in Hebräer 2, Vers 3 und Folgevers, dass diese Zeichen als Vorbereitung, um dem Antichristen den Weg zu bereiten, als Fälschung in der Endzeit zurückkehren. Da muss ich immer sagen, Leute, lest ja keine Bibel. Okay, da wird immer so getan, oh, wenn da einer Wunder tut, und? Also mich beeindruckt das nicht einmal einen Millimeter. Und diese ganzen Dinge reifen jetzt langsam aus. Matthäus 24, 12 sagt der Herr Jesus, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, und die nimmt überhand ihre ungeheure Weise durch diese Dinge, und er sagt hier, dann wird die Liebe der vielen erkalten. Johannes hat uns heute schon Epheser 4 gelesen, dass die Liebe, Epheser 2, Vers 4 und folgende gelesen, dass die Liebe der Gläubigen erkaltet. Und genau das siehst du. Du hast immer mehr Kopfgläubige. Da ist kaum Gläubige, die für den Namen Jesus brennen. Das ist ein typisches Endzeitzeichen. Und Lukas 21, Vers 17 sagt, ihr werdet gehasst werden von allen Menschen. Und jetzt beginnt plötzlich etwas zu geschehen. Plötzlich stellt man sich gegen die Gläubigen, stellt sie hin als Hinterwäldler, als Dumme. Und die Welt wird uns hassen, weil wir werden der Hemmschuh sein. Wir sagen, egal was hier in Religionsvermischung geht, Jesus allein. Nur der Herr Jesus ist der Weg in den Himmel. Wenn sich jemand nicht bekehrt und gewaschen wird im Blut Jesu, fährt er in die Hölle. Ist keine Frage. Jesus allein. Wir werden die Leute sagen, dass ein Weltstaat entsteht durch die Antichristen. Wir werden ihnen sagen, dass das Zahlungssystem abgeriegelt wird. Von dem verstehe ich ein bisschen was. Ist euch das klar? Ich muss heute einen Geldbeutel kaufen nach der Größe meiner Karten. Ich habe eine Karte vom Geschäft. Ich darf immer noch in die Kantine vor der Firma. Ich habe eine Karte vom Gesundheitswesen. Ich habe eine Karte inzwischen als Führerschein. Ich habe in Karteformat mein Personalausweis. Ist alles in Karteform. Je weiter das Verbrecher und die Gesetzlosigkeit fortschreiten wird, wird man diese Karten stehlen. Ist normal. Irgendwann, das ist kein Problem, kann ich technisch auch zeigen, wie das geht, kann man alle diese Karten auf einer einzigen Spur zusammenfassen. Und diese Spur kann man dir auch auf die Hand oder auf die Stirn mit einem Laser tätowieren. Ist überhaupt kein Problem. Sieht man nicht. Dann hast du schon Offenbarung 13. Und dann hast du kein Bargeld mehr, dann nützt dein Goldbarre nichts mehr im Keller und dann nützt dein Schweizer Franken auch nichts mehr, den du in Deutschland hortest, oder dein US-Dollar. Ist alles weg, weil du hast ja nur noch das Zahlungssystem. Wisst ihr, das braut sich zusammen. Ich habe 1982 einen Referenten, als ich mein Bankfachwirtstudium abschloss, habe ich ihn gefragt. Ich bin aufgestanden am Schluss von dieser Schlussbesprechung und dann habe ich ihm praktisch Offenbarung 13 beschrieben, ohne biblische Worte, mit Bankausdrücken, habe ich ihm das beschrieben. Wäre das möglich? Dann sagt er zu mir, es wäre heute schon möglich, 1982. Ist alles vorbereitet. Wisst ihr, wir sitzen auf einem Pulverfass und dann sagt der Herr Jesus in Lukas 18, in 1 bis 8, das ist ja das berühmte Gleichnis von der Frau, der Witwe und dem ungerechten Richter. Dann sagt er, die Frau in ihrer Unverschämtheit geht so vor, bis der Richter nachgibt und sagt, dass sie nicht kommt und mir ins Gesicht schlägt. Und dann sagt der Jesus was ganz Interessantes. Er sagt nicht, die Frau war unverschämt, sondern er sagt, meint ihr, dass man diesen Glauben finden wird, das heißt, wenn er wiederkommt? Und die Antwort, die er erwartet, ist nein. Wo sind Leute, die heute gelernt haben, durch anhaltendes Gebet und durch Gebet, wo sie nicht auf sich vertrauen, sondern auf das Blut Jesu Christi, der Arm Gottes so zu bewegen, dass Gott eingreift. Wo ist das heute? Es war zur Zeit der Erweckung ab 1875, wo ja unsere Väter entstanden sind. Guckt die Lieder an, Ernst Gebhardt, die haben zu dieser Erweckung gehört. Da war es ein Normalfall. Heute hast du nur auch in christlichen Kreisen Managertum. Ich weiß, amerikanische blühende Gemeinde, denen ich geholfen habe, hier in Deutschland Gemeinde zu bauen, zu gründen, bei denen ist so, die haben einen Mann, der ist wie ich früher auf der Bank, das ist der Investmentbanker, ich war kein Investmentbanker, aber der war ein Investmentbanker, der hütet die Finanzen der Gemeinde. Und hat der Bruder mir erklärt, ein Prediger, wenn der 2-3 Jahre keinen Erfolg hat und Geld verdient, dann fliegt er, wie in der Welt. Es ist kein Unterschied mehr, es ist kein Unterschied mehr zwischen uns. Es kommt jemand zu mir und hat einen Doktortitel der Theologie und ist ein hochgeschulter Mann. Hat vielleicht sogar einen Professortitel der Theologie, ist ein hochgeschulter Mann. Meint ihr, ich lasse den predigen, habe ihn im Leben. Ich will zuerst wissen, ob der von Gott eine Berufung hat, dann lasse ich ihn predigen. Sonst predigt mein anderer junger Bruder, der vielleicht sogar 20 Klasse weniger intelligent ist und weniger Ausstattung hat, theologisch, aber ein brennendes Herz für der Jesus. Der predigt, aber der andere nicht. Das ist Reich Gottes, die andere Welt. Und der Teufel macht es systematisch, um die Gemeinde zu zerstören. Er geht hin und bringt uns die Prinzipien dieser gefallenen Welt nahe. Steht hier? Du warst ein führender Mann in deiner Firma, jetzt willst du ein führender Mann in der Gemeinde sein. Nein! Wenn Gott den anderen Bruder, der vielleicht nicht einmal eine abgeschlossene Schulausbildung hat, aber ein brennendes Herz für den Herr hat, beruft, Dienste zu tun, dann musst du als Hochausgebildeter zurückstehen. Versteht ihr? Das ist die andere Welt, wo Gott raussucht, wer was macht und nicht wir. und nicht das Managertum dieser Welt. Das ist eine Katastrophe. Und die Bibel sagt, diese Gesetzlosigkeit greift die Gläubiger an. Das tut sie. Die Gläubiger bauen ab. Und da kriegen wir Laodicea. Wir haben ja heute Morgen Laodicea gehört. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich bin reich, sagt Laodicea. Ich habe alles. Zu mir sagt man, als ich eine Konkordanz für die Schlachter wollte, aus frömmsten Kreisen, Karl Hermann, brauchen wir doch nicht, wir haben doch Computer. Ich habe mir erlaubt, mir einen Film zu besorgen, kann man im Internet runterladen, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht, ein Film, das heißt, der Film heißt Der Einschlag. Das ist ein Dokumentarfilm. Da siehst du, was passiert, wenn zum Beispiel eine Atomexplosion wäre oder wenn ein Komet auf der Erde einschlägt. Da siehst du das. Da siehst du, wie die ganzen elektromagnetischen Felder zusammenbrechen, wie hier Dinge passieren, die du dir nicht vorstellen kannst. Und die Wissenschaftler haben dann immer erklärt, was passiert. Nicht nur, dass die ganzen Städte wie Paris und New York völlig überflutet werden und praktisch die alle tot sind. Zuerst kommt ein heißer Regen, dann ein kalter Regen, dann kommt Wasser, Feuer, alles. Sondern die haben was erklärt, das hat mich getröstet. Und darum bin ich immer, vielleicht sagt man, du bist ein Spinner, aber ich bin immer wild drauf, dass ich ein altes Auto habe. Wisst ihr warum? Hat mich völlig fasziniert. Die haben fliehen wollen, das hast du dann gesehen und wolltet mit einem normalen Auto fliehen. Keine Elektronik hat mehr funktioniert. Und dann hat ein alter Citroën gehabt, der hat den Schlüssel reingesteckt, rumtreten, der ist gefahren. Ich bin technisch ein Null. Ich kann es nicht erklären, was immer stimmt. Adolf, du kennst vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall so, es hat mich beeindruckt, zumindest ist mir klar geworden, deine ganze Technik, da gibt es dann auch kein Internet mehr, hilft dir wohl nichts in dem Fall. Wisst ihr, da ist mir klar geworden, du hast letztendlich nur eine einzige Waffe in dieser Welt, die immer chaotischer wird, das Gebet. Dass du im Namen Jesu zum Vater im Himmel betest, unter Berufung auf das vergossene Blut Jesu Christi und dass dein Heiland alles vollbracht hat und dass Gott so dir in jeder Situation hilft. 2. Petrus 3, Vers 9. Ich möchte schließen mit zwei Bibelstellen, die mich tief, tief, tief erschüttern. 2. Petrus 3, Vers 9 zeigt etwas, das krasse Gegenteil von der heilen Welt, die heute in christlichen Kreisen aufgerichtet wird. Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Völlig egal, wo jemand theologisch steht, diese Bibelstelle betrifft die Gläubigen, sind wir uns einig. Er schreibt einen Brief an die Heiligen und sagt, Gott ist langmütig mit uns, mit den Gläubigen, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann Raum zur Buße habe. Und damit ist bewiesen von der Bibel her, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, völlig egal, was die anderen sagen. Versteht ihr? Die Bibelstelle ist eindeutig. Die kann ein 10-jähriges Kind verstehen. Und jetzt sagt er, das ist nur die Gnade Gottes, die uns letztendlich, ich sage es mal so, Raum gibt zur Buße, dass wir nicht alle untergehen. Und dann erklärt er, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt erklärt er in Vers 11. Da ihr, oder da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Da steht bei Gottesfurcht das Wort für Gottseligkeit, das man ja nicht übersetzen kann, Eusebia. Da gibt es kein, Eusebia gibt es kein deutsches Wort. Das heißt aber, Gottesfurcht heißt, du fürchtest Gott so sehr, dass du völlig zufrieden bist mit dem, was Gott dir gibt. Das ist ja gemeint. Das ist die besondere Form der Gottesfurcht. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegenleitet oder ihn beschleunigt, man kann beides übersetzen, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber nach seiner Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und jetzt erklärt er was und sagt, darum Geliebte, also das handelt nur von Gläubigen, der ganze Abschnitt, sagt er, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie euch unser geliebter Paulus auch geschrieben hat. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt kommen wir zur letzten Stelle, das ist Lukas 21, Abvers 34. Wisst ihr, die Endzeit ist überhaupt nicht kompliziert. Die Endzeit und die Prophetie ist überhaupt nichts Besonderes. Sondern die Bibel ist so geschrieben, dass ein Kind, wenn es einen normalen Verstand hat und wenn es zum Beispiel auch für den Glauben sich interessiert, das verstehen kann. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Soll ich jetzt hingehen und dauernd zum Beispiel alle freimaurerische, ich sag's mal so, Revolutionspläne begutachten? Soll ich alle diese Dinge tun? Die Bibel sagt was ganz Einfaches. Sie sagt, habt Acht auf euch selbst. Das ist die Botschaft. Habt Acht auf euch selbst. Passt auf euch selber auf. Das erklärt er. Dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit oder Sorgen des Lebens. Da steht im Griechischen Bios, das heißt des natürlichen Lebens, zum Beispiel Nahrungsbeschaffung und Ähnlichem. Und jener Tag unversehens über euch kommt, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und wenn es kommen wird wie ein Fallstrick, da wirst du keine Zeitungsanzeige kriegen und keine Nachricht in den Medien, jetzt geht's los. Und es wird kommen wie ein Fallbeil über uns alle. Und wohl dem, der dann vor Gott in Ordnung ist und bereit ist. Ich sage unsere Taifinger immer, ihr habt es doch schön. Ein paar Kilometer von uns weg ist Meschstätte. Das ist ein militärisches Beobachtungsgebiet. Ich habe gesagt, wenn sie irgendwo Atombombe draufwerfen, dann auf Meschstätte. Und wir sind direkt davor, dann ist rum. Dann ist unser Problem gelöst, Endzeit. Dann sind wir in der Gegenwart Jesu. Dann gucke dich die Gläubiger an, wie wenn du nicht normal wärst. Wir tun immer, wie wenn das alles unnormal wäre. Dass wir in der Endzeit eventuell sterben müssen, ist normal. Alle Gläubiger haben dieses am Hals gehabt durch die ganze Kirchengeschichte. Geil, das ist 70 Jahre seit dem Kriegsende, 100 Jahre seit dem Genozid an die Armenier. Von daher, Gott hat auch so Frist, und wenn die ablaufen, dann wird es schwierig. Ohne hier jetzt was reinzuinterpretieren. Aber jetzt erklärt er, was wir tun sollen. Also was muss ich und du jetzt tun? Dass wir nicht diesem Zeitgeist, nicht diesem Verfall der westlichen Welt, nicht dieser endzeitlichen teuflischen Kraft zum Opfer gebracht werden, aber als Gläubige. Was sollen wir tun? Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wisst ihr, damit muss ich fragen, was bete ich persönlich als Gläubiger? Was beten wir in die Gebetsgemeinschaften? Ich bin immer noch wackelig, aber ich werde, sobald ich wieder stabil bin, wieder auch bei uns in Leipzig, wieder in die Gebetsgemeinschaften, die erste Stunde das alles besuchen, sobald ich wieder einigermaßen stabil bin. Aber schon vorher ist mir aufgefallen, dass man um jeden Dreck, Entschuldigung, darf ich sagen Dreck, betet. Um jeden. Aber nicht um die Dinge. Wenn man jemals gehorsam sein muss dem Herr Jesus gegenüber, und das steht bei Lukas 21, das Endzeitkapitel, das Synonym zu Matthäus 24, zu Markus 13, Markus 17, zu diesen Dingen. Und wenn man jemals gehorsam sein musste, zu beginnen, sich selber zu bewähren, das heißt, zu sagen, lass mich mit dir in Ordnung sein, habe Acht auf dich selbst, fang an zu beten, dass du dem entfliehen kannst. Die Bibel sagt nicht, vertraue darauf, dass du vorher entrückt wirst, so wird es uns verkauft, sondern die Bibel sagt, bete, dass du entfliehst. Wie du entfliehst? Sterbe ist auch ein Entfliehen, ist euch das klar? Sterbe ist Gnade, Sterbe ist Entfliehen. Das heißt, wir müssen lernen, unser Leben vor Gott auf den Altar zu legen und sagen, Herr, ich sehe, wie sich alles zusammenbraut. Ich sehe, wie alles zusammenbricht. Aber jetzt will ich kommen und will vor dir und Menschen in Ordnung sein. Hilf, dass ich bereit bin. Hilf, dass ich entfliehe. Und das im brennenden Gebet vor unserem Herrn Jesus, der Heiland der Gemeinde und der Herr der Gemeinde ist, die dauernde Reinigung durch sein Blut und damit eine Bereitschaft, wenn das Fallbeil fällt, dass ich bereit bin. Weil wenn es fällt, hast du keine Zeit mehr zum Beten. Das ist zu spät. Möchte beten. Herr Jesus, wir sind dir dankbar, dass dein kostbares und teures Wort so eindeutig und so unmissverständlich ist, dass ein Kind es verstehen kann. Und du siehst, wie dieser Endzeitgeist, wie dieser Geist des Antichristen, bevor der Antichrist selber kommt, unsere Sinne versucht zu benebeln. Das ist auch, wie der Zeitgeist immer teuflischer wird, wie jede Sünde toleriert wird, wie sich alles zusammenbraut, wie die Kralle langsam sich zu schließen beginnt, auch um die Gläubigen. Und wie die, die wir zu dieser anderen Welt gehören, die wir durch dein kostbares und teures Blut gewaschen sind, in einem Geist zu einem Leib getauft sind, in dein Reich, der du der Sohn der Liebe des Vaters bist, hineingetauft wurdest bei der Wiedergeburt, gib uns einfach Gnade, dass wir bereit sind. Gib uns Gnade, dass wir es in der Tiefe verstehen, was das für jeden von uns in seinem Leben heißt, habe Acht auf dich selbst. Dass wir beginnen, einen wirklichen Gebetskampf aufzunehmen, bereit zu sein, diesem allem zu entfliehen, um vor dir und vom Vater im Himmel zu stehen. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.